Was war dein erstes Handy?
Ein Nokia, keine Ahnung mehr die Bezeichnung, dieser damalige Knochen, den jeder hatte. Das war mein erstes Handy. Stimmt nicht ganz. Ich hatte schon ein mobiles Telefon im Auto, damals C-Netz. Hm. Ich glaube, die haben damals nur Siemens gemacht, wenn ich mich daran erinnere. Ja.
Sehr gut, Nokia Classic. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Am meisten aktuell ist bei mir im Gebrauch die ImmoScout24. Hat gar nichts mit dem Job zu tun. Ich suche eine Immobilie. Ja. Also da bin ich alle 5 Minuten drin. Der Markt ist so angespannt, dass ich da eigentlich auch alle Mitteilungen drin habe. Das ist die, die ich im Moment am meisten gebrauche.
Und welche technologische Superkraft wünschtest du dir?
Ich hätte gerne die Fähigkeiten von ChatGPT.
Wer ist aus deiner Sicht derzeit der wichtigste Tech-Denker oder Denkerin?
Nach wie vor bin ich davon überzeugt, dass wir die großen Tech-Denker ganz nach vorne stellen, immer noch der großen Konzerne visionär. Aber ich würde mal sagen, im Augenblick, der provoziert und ganz vorne dran steht, ist Elon Musk.
Okay, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Prozesse.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Stefanie Kemp. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Ich hoffe, die Immobiliensuche geht voran.
Geht voran.
Hallo, hallo.
Hallo.
Sehr gut. Ich stell dich einmal kurz vor. Du hast eine spannende Laufbahn, hast angefangen im Gesundheitswesen als Kinderkrankenschwester, aber auch schon Stationen in einigen Unternehmen gehabt, bei Oracle, warst du Country Leader für Germany, Eco Financial Bot, also einiges dabei gewesen, aber seit September 22 bist du vor allem auch Vorstandsmitglied und Chief Transformation Officer bei den Sana Kliniken und damit wären wir eigentlich auch schon ein bisschen beim Thema, ne?
Ja, wir hatten kürzlich ja den Chef der Klinik Eisenberg, der wollte mal Hebamme werden ursprünglich. Das ging natürlich in den 80er nicht, aber du bist als Kinderkrankenschwester gestartet. Wirst du das heute auch noch mal machen so?
Ich würde es heute eher machen als damals. Es hat einfach mit den Rahmenbedingungen zu tun, die heute abgesichert sind. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Als ich angefangen habe, habe ich hohe Ambitionen gehabt, an Patienten zu arbeiten. Leidenschaft mit Kindern. Damals noch als Schwesterschülerin in meiner Generation durften wir noch Teildienste machen. Die gibt's heute nicht mehr. Also ich wurde morgens um 6 in die Klinik bestellt, um Frühstück auszuteilen, noch ein bisschen zu arbeiten, um 11 nach Hause geschickt. Sollte dann um 17 Uhr wiederkommen, um Essen auszuteilen und Betten zu putzen. Das hatte mit Patient extrem wenig zu tun. Mhm. Und heute ist es sicherlich eher fokussiert in Richtung Pflege am Patient. Wobei die Schattenseite ist sicherlich diese überbordende administrative Tätigkeit. Also das hat immer Licht und Schatten. Aber ich glaube, ich würde heute eher wieder Kinderkrankenschwester machen.
Oh, das ist eine interessante Antwort. Hätte ich gar nicht erwartet, weil man ja immer davon spricht, wie schwierig die Bedingungen sind für Pflegerinnen, Pfleger, Krankenschwestern etc. Aber dann, bevor wir da vielleicht auch näher drauf eingehen, wie kam so dein Wechsel in die eher technische Welt?
Ja, das ist für mich wirklich, ich hatte überhaupt nichts geplant in meinem Leben. Ich hatte Gott sei Dank von zu Hause, sowohl von meiner Großmutter wie von meiner Mutter, auch immer auf den Weg mitgebracht bekommen. Du musst fühlen, was Leidenschaft für dich ist. Und nachdem eben diese Frustration damals als Kinderkrankenschwester größer wurde, ist über einen Kontakt das Angebot bekommen, in die Pharmaindustrie zu gehen für 2 Jahre. Das habe ich gemacht. Da war ich auch sehr jung und habe dann ganz Norddeutschland bereist. Und da war ich so gut, und es war damals ein amerikanisches Unternehmen, die mich gefragt haben, wir wollen im Tech-Bereich in der EDV so die ersten Anwendungen für Medizin schreiben, für niedergelassene Ärzte. Und da ich da eben in dieser spezifischen Augenheilkunde schon ziemlich gut drin war, habe ich gedacht, hey, was habe ich zu verlieren? Ich probiere das mal. Und die kleine Anekdote am Rande ist, die haben mich dann in ein weißes Büro gesetzt. Das war damals schon super modern. Der 8086 war mein erster Computer, MS-DOS, IBM-DOS. Und ich habe dann da 2 Wochen in diesem Zimmer auf der Tastatur rumgeklimpert. Ja, und dann waren auch beide Arme in Gips, weil ich das gar nicht gewohnt war, auf der Tastatur zu arbeiten, hatte mir rechts und links eine Sehnenentscheidung zugezogen. Aber das Spannende ist ja, dass mich die Leidenschaft gepackt hat. Und von da an ich auch gemerkt habe, was Technologie alles möglich machen kann. Und damals noch sehr überschaubar.
Aber bist du ein ganz oder gar nicht Typ, ja? Dann hast du richtig in die Tasten gehauen.
Ja.
Ich wollte kaputt machen, die Tastatur.
Ja.
Und jetzt Sana-Kliniken. Ich vermute mal, die Menschen, die gesund sind, die wollen am wenigsten so wenig wissen vom Krankenhaussystem. Die anderen, die öfter im Krankenhaus sind, die kennen sich aus vielleicht, aber vielleicht doch nochmal sagen, Sana-Kliniken, wenn ich richtig recherchiere, der drittgrößte Klinikverbund in Deutschland. Siehst du nochmal kurz ein bisschen was?
Aber gerne. Also Sana-Kliniken, der drittgrößte Klinikverbund in Deutschland. Wir haben heute aktuell 140 Standorte. Das Kerngeschäft ist Krankenhaus, aber der Trend, hört man natürlich jetzt auch die neue Reformpolitik, die es anders haben will, ist stark in die Ambulantisierung, deshalb auch Ambulanzzentren. Aber auch sogenannte medizinische Versorgungszentren, die schon eher sowas wie eine niedergelassene Praxis sind. Wir sind heute 35.000 Mitarbeiter. Unsere Eigentümerstruktur ist gebildet aus den privaten Krankenversicherern. Und wir haben ganz sicher für uns als übergeordnete Strategie einen Punkt, den würde ich euch gerne nochmal vorwegnehmen. Auch gesund und Gesundheit zu erhalten ist für uns wichtig. Wir arbeiten auch in Präventivzentren. Ja, also als integriertes System versuchen wir auch schon, den Patient als Kunde ganz vorne mit an uns zu binden, um ihm auch aufzuzeigen, wie gut unser Behandlungsspektrum ist. Und ich glaube, Prävention, wir haben gerade über Stresslevel und Feiertage und Urlaub gesprochen, ist so hoch, dass ich glaube, das Thema Gesundheit zu erhalten, nimmt einen immer wichtigeren Bereich in unserem Leben ein. Und deshalb haben wir uns da auch schon sehr früh mit beschäftigt. Also Präventionszentren und dann natürlich, wenn Krankheit da ist, den Patienten schnellstmöglich, bestmöglich zu behandeln. Aber auch wenn wir ihn halb gesundet haben, gibt es meistens hinterher noch Bedarfe, weiter in die Behandlung einzusteigen. Und da geht es natürlich auch um Heil- und Hilfsmittel. Es geht um Weiterbehandlung, es geht um Reha-Kliniken. Also alles das wollen wir wirklich von A bis Z für den Patienten auch anbieten.
Das klingt alles sehr schön und sinnvoll. Trotzdem, wenn man in diesen Zeiten über Gesundheitssystem und gerade auch über Krankenhäuser spricht, hat man ja das Gefühl, ist eigentlich alles ganz schrecklich. Wir reden über Krankenhausreform, Menschen haben Angst, dass ihre Krankenhäuser geschlossen werden, Personalmangel, ja, wie vergütet wird etc., alles irgendwie schwierig. Du bist jetzt klar für Transformation zuständig, für Digitalisierung. Wo ist da dein Ansatzpunkt, das mit wenigen Mitteln, wenigen Menschen, ist eine große Frage, aber auf die richtige Bahn zu bringen?
Nein, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch das, was mich im Moment jeden Morgen aufstehen lässt, diese Leidenschaft nämlich zu verstehen. Wo können wir eigentlich, ich darf jetzt mal im groben Sinne sagen, Ressourcen sind Menschen, Häuser, Technologie. Wo können wir denn anfassen, um eine Transformation für uns, für Sana zu optimieren? Und wir reden nicht immer erst um Digitalisierung. Man muss da ja mal einen Unterschied auch machen. Es geht im ersten Schritt einfach mal darum, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Und wie müssen wir arbeiten, weil wir Fachkräftemangel entgegensehen. Weil sicherlich durch Reformen, durch Politik das System immer noch strenger in ein Korsett gedrückt wird. Und das Denken jetzt zuerst mal, wie ist denn eigentlich unser Prozessablauf heute und wie ist er morgen, da fangen wir an. Und auf diesem Weg ergeben sich extrem viele Möglichkeiten, nämlich mal zu identifizieren, wie könnten wir durch innovative Technologien das Leben unserer Kollegen und Kolleginnen, ob das Pflege ist, ob das Küche ist, Diätassistenten, ob das Arzt ist, wie können wir ihm das Leben erleichtern? Und das sind konkret die Themen, die mich gerade beschäftigen. Ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Wer heute in ein Krankenhaus geht und das zur Voruntersuchung, und das sitzt bei mir noch so tief drin, dass einer unserer Chefärzte mal gesagt hat, mein Patientenversprechen der Zukunft ist, wenn wir jetzt umbauen, ist nicht mehr lebenszeitverkürzend zu sein. Also wirklich doch optimierter mit den Ressourcen, mit der Terminplanung umzugehen, Verlässlichkeit zu bringen und den Patient in den Mittelpunkt zu stellen. Ein anderes Beispiel, wenn du heute selber im Krankenbett liegst und du bist auf Hilfe der Pflegekräfte postoperativ angewiesen und du klingelst und du weißt, Vielleicht sitzen da draußen gerade unter Maximalbedingungen gerade noch zwei Pflegefachkräfte. Die Wege ins Patientenzimmer, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, in mehrere Zimmer. Sowas kann man heute durch Technologie optimieren. Warum kann ich nicht mit Patient und Pflegekraft auf der Station vorab über Videolösungen direkt mal sagen, was ich brauche? Also ich kann extrem viel Wege verkürzen. Und dann kommt die notwendige Administration und Dokumentation. Und wenn du heute siehst, wie teilweise Systeme noch ausgestaltet sind, die überhaupt keine Anwenderfreundlichkeit haben, also Usability gleich null, und ich auf dieser Software meinen Prozess nicht abbilden kann, das sind die Angriffspunkte, an denen ich arbeite.
Wie kann man das denn beschleunigen? Wir haben das häufiger gehabt. Es ging um die digitale Patientenakte, E-Rezept und so weiter. Die Technologie basiert auf dem Stand von vor 15 Jahren. Wir hatten auch letztens ein Startup, die Digitalisierung der Intensivstationen-Apparate betreibt, auf Niveau, also wirklich auf eine Art und Weise, die echt haaresträubend ist, weil die Dinger natürlich nicht wirklich digital sind. Ne? Also da spielen ja so viele Stakeholder, sagt man neudeutsch, eine Rolle, die kriegt man nie alle ins Boot. Jeder kämpft seinen Kampf und geht denn das im, sag ich mal, in so einer Klinik wie Sana, die ja privat organisiert ist, zumindest besser oder schneller?
Also besser und schneller geht es sicherlich nicht. Ich möchte immer noch oben dran halten. Also wenn wir Veränderungen vornehmen, auch technologisch, ich erzähle auch gleich ein bisschen, wie wir das gerade machen. Du arbeitest immer am offenen Herzen. Also das ist ja nicht mal eben so, ne? Wir rennen da mal eben hin, bauen ein Krankenhaus um und die Welt ist schön. Mhm. Du musst natürlich immer auch gucken, wer sind deine Spieler auf dem Feld? Und das ist nicht nur der Patient. Das ist aber die eine wichtige Komponente. Wie gut ist der Patient aufgeklärt in Zukunft? Wie gut kann er von zu Hause aus ja möglicherweise schon Leistungen erbringen, die den Aufenthalt im Krankenhaus viel einfacher machen? Wir reden über ein Patientenportal. Mhm. Weißt du, wenn du heute, ich sag mal, in einer bestimmten Altersklasse bist und hast bestimmte Medikationen an der Hand und du gehst jetzt in ein Krankenhaus zur Voruntersuchung, Aufnahme, wer hat denn da immer alle Medikamente dabei? Mhm. Also es ist viel einfacher, das zu Hause zu tun im Vorfeld. Ja, also auch da Qualität zu sichern. Der Patient kennt seine Daten, der Patient kennt seine Medikation. So, und jetzt kommst du in sein Krankenhaus und dann ist die erste Frage immer, wie sehen die administrativen Aufnahmeprozesse auf? Und ich sage auch immer, macht euch mal ein bisschen frei von diesem German-Angst-Korsett. Ja, wir haben in diesem angestrengten System extrem viele gute Freiräume, die wir auch nutzen können, um Administration einfacher zu machen. Warum kann ich nicht mit einer digitalen Signatur arbeiten? Warum kann ich nicht ein E-Rezept in Zukunft auch dem Patienten in sein Patientenportal bringen, anstatt eben diese Krücke zu bauen, wieder eigene Lösungen zu setzen? Und warum kann ich nicht eine Technologie bauen, die in anderen Industrien, und ich widerspreche dir die 15 Jahre, ich behaupte, es sind 25 Jahre, die das Gesundheitssystem hinterherhinkt, ja, proprietäre Systeme, keine offenen Schnittstellen, keinen Standard, kein Open Source, das kennst du aus allen anderen Industrien und die können damit Geschwindigkeit auflegen. Und das hat zunächst mal nichts damit zu tun, dass wir in privater Hand sind, aber natürlich unterstützt es uns den Prozess, weil unsere Eigentümerstrukturen sagen natürlich auch, hey, in anderen Industrien wie bei uns in den Versicherungen geht es ja auch digitaler. Warum geht es nicht auch im Krankenhaus digitaler? Dazu brauchst du aber eine Technologie, die das heute nutzt, was am Markt verfügbar ist. Integration auf die einfachste Art und Weise und logischerweise auch Services, die dich vielleicht von der klassischen IT befreien, also keinen eigenen Server mehr zu haben, sondern auch im gewissen Rahmen unter allen rechtlichen Möglichkeiten eine Cloud zu nutzen. Mhm. Und das ist heute nicht Standard im Gesundheitssystem.
Aber das heißt, ihr baut dann an euren eigenen Lösungen im Rahmen der Möglichkeiten, die ihr habt. Und das heißt, sobald Patient, Patientin euer System verlässt, ist dann, also kann jetzt nicht der Hausarzt auf diese Schnittstelle unbedingt dann zugreifen? Oder denkt ihr schon so weit, dass das theoretisch möglich ist? Oder sind da die Grenzen einfach gesetzt durch die Rahmenbedingungen?
Nein, es gibt eigentlich ehrlicherweise keine Grenzen. Das oberste Gesetz hier ist natürlich die Datenschutzgrundverordnung. Und am Ende muss der Kunde Patient am Drücker bleiben. Er entscheidet, ob seine Daten in diesem Umfeld weiterverwendet werden können. Und ehrlich, jeder Patient, mit dem ich heute spreche, und ich bin sehr oft bei uns in den Krankenhäusern unterwegs, die sagen alle, das wäre genial, wenn ich das Krankenhaus oder das Ambulanzzentrum Sana verlasse, dass ich diese Daten habe und auch meinem Hausarzt geben könnte. weil wir verhindern Doppelstrukturen. Keiner von uns hat Lust, du hast vor 2 Wochen die Nadel in den Arm bekommen, hast Labor und kannst diese Labordaten jetzt vielleicht möglicherweise in einer weiteren Untersuchung oder Behandlung nicht weiterverwenden. Was ist das für ein Irrsinn? Alleine kostenseitig. Ja, und das sieht auch der Patient, der möchte ja seine Daten haben, eine hohe Transparenz, aber der Patient entscheidet am Ende, ob diese Daten, die wir ihm technologisch digital zur Verfügung stehen, auch weitergegeben werden können. Und das musst du auf die einfachste Art und Weise machen. Und dann gibt es Systeme auch beim Hausarzt, bei Fachärzten, die eben auch schon moderne Schnittstellen haben, also strukturiert Daten übergeben können. Im schlimmsten Fall erzeugst du ein PDF und schickst das deinem Hausarzt. Und da hat er auch alle Daten zur Verfügung.
Aber wir haben ja die digitale Patientenakte aktuell. Also kann man das dann nicht transferieren in diese?
Doch. Das ist der weitere Punkt. Logischerweise kannst du nachher aus unseren Systemen über eine Standardschnittstelle die EPA automatisch befüttern. Aber wir haben ja ein Opt-out-Verfahren. Das heißt, der Patient muss dem auch zustimmen, ja, ob seine Daten in der EPA landen. Und das geht dann über eine Standardschnittstelle. Und die sind ja heute definiert im Gesundheitssystem, um 2 Begriffe hier zu droppen, das HAL-7 und FHIR.
Wie ist dann da die Zusammenarbeit mit Hausärzten, Hausärztinnen? Weil ich weiß ich nicht. Also ich hatte schon, habe ich ja schon mal erzählt, irre Probleme, überhaupt meine Blutwerte irgendwie auf digitalem Wege zu bekommen. War überhaupt nicht möglich. Ich habe sie bis heute nicht, habe aufgegeben. Ich habe im Zweifel jetzt den Arzt gewechselt. Ja. Weil ich einfach, mir den Wege einfach auch zu weit waren. Aber ist da generell Offenheit oder merkt ihr da irgendwie deutliche Unterschiede? Ja,
absolut Offenheit. Also auch gerade jetzt, ich sag mal, mit den Hausärzten und Fachärzten, die Zuweiser für uns sind, die sind alle begeistert, ja, wenn wir jetzt in Zukunft wirklich auch alles digital machen. Genauso wie Laborsysteme, die sind ja auch modern, ja, die erfassen ja alles digital. Ist ja immer nur die Frage, wie strukturiert bringst du zum Beispiel die Daten aus den Laborsystemen in die Krankenakte des Patienten? Und das ist jetzt egal, ob du jetzt in einem niedergelassenen Bereich im Krankenhaus oder in der Ambulanz bist. Und da stellen wir tatsächlich, wir sprechen ja vom intersektoralen Prozess, stellen wir diese Daten auch in unterschiedlichsten Datenformaten zur Verfügung.
Ihr seid doch vermutlich auch in die Krankenhausreform eingebunden, oder?
Ja, sicher.
Ja, also ja. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ich meine, da war ja auch viel die Rede davon, Kompetenzzentren, also vermutlich hoffe ich zumindest auch über digitalen Wege, ne, dass ein kleineres Krankenhaus irgendwo auf dem Land die Chefärzte von irgendwo anders mit denen kommunizieren kann auf direkten Wege. Also ist da schon, ja. Sind wir da schon so weit oder heißt es da noch richtig investieren?
Ja, also so weit würde ich sagen, sind wir nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Aber die Systeme, die wir heute mit andenken, haben diese klassischen Konsilplattformen, alles digital. Ja? Du kannst jemanden extern mit einbinden. Du hast gerade vorhin schön erwähnt, was ihr da auf der Intensivstation erlebt habt. Und wir arbeiten tatsächlich auch mit einem Start-up und entwickeln gerade auf der Intensivstation ein System, in dem du im Prinzip an einem witzigen, da stehen eh schon so viele Geräte rum, ja, an einem System erstmal alles, was dort an Vitalzeichen, an Beatmungsparametern, an Medikationen, an diesen großen Perfuserspritzen, was da an den Patient angebracht wird, wird alles digital in dieser Plattform erfasst. Und jetzt ist es so, dass es vielleicht ein sehr seltenes Krankheitsbild ist. Und dann können wir über diese Lösung, über diesen Arm an diesem Monitor die Kamera öffnen und können externe Experten mit einbinden, also telemedizinische Konsile. Und du kannst mit diesem System, dem digital zugeschalteten Mediziner, auch genau zeigen, worüber du sprichst. Also er sieht auch die Bildverarbeitung. Das ist nicht nur einfach Voice und Video, sondern er kann sich wirklich auch Behandlung am Patient anschauen. Mhm. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und nochmal, nutzen wir die Technologien anderer Industrien, wären wir viel weiter. Ja, aber wir sind hier eher noch ein bisschen zurückhaltender im geschlossenen System, weil natürlich geht es hier immer um hochsensible Patientendaten. Und jetzt möchte ich noch einen Satz vielleicht voranschieben, der mich persönlich auch immer umtreibt, neben der Reform. Schaut, wenn ihr nach Dänemark geht, wenn ihr nach Schweden geht, die auch genauso wie wir unter der Europäischen Datenschutzgrundverordnung arbeiten, exakt genauso, musst du dir doch die Frage stellen, warum können die das alle und warum machen die das einfach? Auch in Holland gibt es exzellente Beispiele, in den Niederlanden, Entschuldigung. Aber wir in Deutschland, wir sind da immer noch so ein bisschen zögerlich, weil wir stellen immer die negativen Bestandteile von Datenschutz heraus, anstatt mal die Vorteile erst zu erklären, die ich habe. Ja, und das ist der Unterschied und deshalb sind wir da einfach immer langsamer. Und dann haben wir immer das Recht in Deutschland, eine europäische Verordnung natürlich nochmal neu zu bauen und 200% obendrauf zu legen. Das macht uns das Leben wirklich nicht leicht.
Da beklagen sich viele Branchen drüber, dass man das hier immer sehr ernst nimmt mit den Vorschriften, sagen wir es mal so. Aber wenn ich jetzt als Patientin zu euch komme, habe ich dann noch Berührung mit Papier tatsächlich? Also habt ihr es schon geschafft, Papier komplett abzuschaffen? Oder an welchen Stellen erwartet mich das dann doch noch?
Ich bin seit 35 Jahren in der IT. Wir reden seit 25 Jahren über das papierlose Büro. Das gibt es heute nicht und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Und im Gesundheitssystem ist es sicherlich so, dass die ein oder andere Akte schon sinnvollerweise auch in Papier noch erzeugt wird. Aber natürlich versuchen wir, Papier so weit wie möglich zu reduzieren. Aber du brauchst manchmal noch Bescheinigungen und der Patient nimmt es auch mit zum Arbeitgeber, oft noch in Papierform. Also ich, die Vision, dass wir ganz papierlos arbeiten, habe ich aufgegeben und es wird auch nicht passieren. Ja, ich wäre froh, wir würden tatsächlich 60-70% der aktuellen Informationsübertragungen von der klassischen Dokumentenpapierseite auf eine digitale Seite schaffen. Und ich gebe ein anderes schönes Beispiel. Ich war letztens selber bei uns in-house in einer Radiologiepraxis hier in Düsseldorf. Ich bin Düsseldorferin. Und ich fand das toll, dass die sich da vor Ort mal wirklich auch so ein System organisiert haben. Da kommst du vorne an den Empfang und da wird die erste Frage gestellt, möchten Sie Ihr eigenes mobiles Endgerät nutzen oder möchten Sie ein iPad von uns benutzen für den Aufnahmeprozess? Und da war alles digital, also Stammdatenerfassung, Anamneseerfassung, Medikation, wie rechne ich die Krankenkasse ab, spezifische Fragen. Und dann wurde auf einen Knopfdruck alles, was dort digital erfasst worden ist, in das zentrale System gebracht. Ja, schöner geht's doch eigentlich nicht. Jetzt kommt eure Frage, die kommt immer. Ja, aber was ist mit älteren Patienten? Da kann ich immer nur sagen, ich weiß nicht mehr, worüber wir sprechen. Meine Mama, die erzählt mir jeden Tag neu, was sie alles am iPad entdeckt hat, was ich noch gar nicht kenne. Weil die haben viel mehr Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja.
Wie viel Grundsatztransformation ist es noch und wie weit schaust du schon so auf so Dinge wie Roboter, die durch die Gänge rollen, um zu unterstützen? Also all das, was man, oder vielleicht auch, Exoskelette, die beim Drehen, Heben helfen, also alles Mögliche, ne? Also so dann nochmal der eine Schub mehr Technik drauf. Wo sind wir da?
Es gibt ja immer für mich die zwei Unterschiede. Das ist einmal Point of Care, wie wir das nennen, das ist also Pflege. Und das, was du tatsächlich am ärztlichen Bereich in der Befundung, in der Diagnostik machen kannst. Und logischerweise ist das so, wir wissen, dass wir dem Fachkräftemangel ins Auge gucken. Und man spricht von Zahlen von 300.000, die wir bis Ende des Jahrzehnts vermissen werden, die wir einfach nicht mehr im System haben. Für mich ist der Roboter auf Station, der Essen austeilt, der möglicherweise auch reinigt, der möglicherweise sogar über Sensortechnik Vitalzeichen vom Patient erfasst, wenn er nur im Haus vorbeiläuft, das ist keine Fiktion mehr. Das wird Realität. Exoskelette sind heute schon im Einsatz. Das ist auch keine Fiktion mehr. Und das finde ich auch gut, weil das einfach natürlich auch körperliche Belastung entspannt. Wenn du jetzt im Ärztebereich hinguckst und natürlich auch hier im Ausbildungsstand, dann finde ich es wichtig, dass wir virtuelle Kompetenzzentren bauen, die zum Beispiel neben einer KI radiologische Befunde nochmal bewertet. Ja, um einfach auch Entspannung im Vorortsystem zu geben. Das heißt, du schickst die Bilder dahin, dort werden sie befunden und dann kommen sie wieder zurück. Auch das ist keine Fiktion mehr. Ich spreche jetzt möglicherweise eher mal über eine Vision. Jetzt stell dir mal vor, ich habe eine Krankenschwester, wenn ich nochmal diesen Titel so benutzen darf, die in 10 Jahren nur noch Homeoffice macht. Ja, wie geht das denn? Je mehr Patienten wir aus dem Krankenhaus in die Ambulanz bekommen, desto kürzer sind ja die Aufenthalte in ärztlicher Überwachung. Da kann ich mit moderner Sensortechnik und Überwachungsmechanismen den Patienten nach Hause schicken, wo er übrigens immer schneller gesund wird als irgendwo anders. und setze eine Krankenschwester an ein Überwachungsmonitorsystem von zu Hause. Mhm. Und die kann dann von zu Hause alles messen. Trinkmenge, Blutdruck, Temperatur, Urinmenge, kann den Patienten per Video überwachen. Und wenn wir dazu noch einen Mobility-Service ergänzen, dann kann auch im Notfall schnell mal jemand da sein. Mhm. Darüber spreche ich. Auch neue Berufsbilder zu erzeugen in der Pflege. Ja, und ich glaube, da wird der Trend hingehen.
Ja, ist also Telemedizin dann auch in dem Sinne. Und da habt ihr auch in Dresden, glaube ich, was laufen, wo es dann auch, also ja, da könnte man jetzt noch Stunden drüber reden, wer alles so im Weg steht der Erneuerung. Also vielleicht kannst du ja kurz erzählen, was da los ist, aber das, als ich das hier lesen oder gehört habe, das war schon echt ein bisschen hanebüchen. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so hanebüchen ist. Weißt du, was für mich das Wichtige an solchen Cases ist, dass mal der erste Schritt gemacht wird.
Aber wir müssen einmal erklären, worum es geht, weil sonst weiß das, glaube ich, keiner. Also,
ja, ich meine, wenn ich richtig informiert bin, haben dann die Krankenkassen ärztliche Vereinigung gegen geklagt, ne, dass ihr das macht oder so in der Art?
Ja, genau. Also das ist ja auch zu Recht, weil es geht natürlich auch immer darum, was ist heute zugelassen, was kann abgerechnet werden. Mhm. Ja, ich würde jetzt nicht gleich die strenge Klage davor wegsetzen, aber da geht es nämlich genau darum, ne, dass es im Prinzip diese Überwachungsmechanismen sind, ja, wie ich Patienten überwache. Weißt du, das ist ja auch im System nochmal ein anderer Schritt. Ja. Du kommst mit einer super Idee. Und du weißt zu 100%, das hat eine riesen Wertschöpfung im System. Es verbessert die Behandlungsqualität. Es verbessert die Qualität direkt am Patienten. Es verkürzt Wege. Es ist gut für die Mediziner, das zu tun. Ich kann nicht beurteilen, ob es jetzt inhaltlich wirklich das Richtige oder nicht das Richtige ist. Und natürlich erbringst du eine Leistung und jeder, der eine Leistung erbringt, dagegenüber muss ja auch eine Abrechnung stehen. Mhm. Und ich finde, das ist doch richtig. Wenn ich Leistung erbringe, will ich dafür auch bezahlt werden. Und ich glaube, das ist das eher, dass wir im System zu langsam sind, dass wir auch auf der anderen Seite gute Kapazitäten und Kompetenzen haben, die schnell beurteilen können, ob solch eine Leistung auch abrechnungsrelevant sein kann.
Mhm. Ja.
Das fände ich fair, ja. Das fände ich fair.
Aber was wir, glaube ich, mitnehmen können, es tut sich bei aller Kritik, bei allem Ärger eine Menge. Das ist schon mal gut, dass dann Leute wie du da sind, die viel vorantreiben. Steffi, ich danke dir.
Ja, danke schön.
Danke euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.